Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala, frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin. Aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst ans Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte, denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Es war eine kleine Dreifaltigkeit, als Jesus ins Leben dieser Welt eintrat. Er kam in die Welt im Herzen der heiligen Familie zwischen Josef und Maria. Und es war wieder eine kleine Dreifaltigkeit, als Jesus aus dem Leben ging, aus dem irdischen Leben ging, als er am Kreuz hing und zu seinen Füßen an seiner Seite Maria und Johannes waren. Und am Ostermorgen ist es wieder eine kleine Dreifaltigkeit, die sich versammelt am leeren Grab. Nach dem Zeugnis des Matthäusevangeliums, das wir in dieser Nacht gehört haben, ist es Maria Magdalena und die andere Maria. Und ein Engel tritt hinzu und er kündet ihnen das Geheimnis, dass sie nicht mehr den Gekreuzigten, der im Grabe liegt, suchen sollten, sondern dass sie ihm als dem Auferstandenen begegnen würden. Eine kleine Dreifaltigkeit, zwei Frauen und der Engel, gleichsam das Abbild der irdischen und der himmlischen Kirche, die hier miteinander am Grab des Herrn vereint sind. Und auch eine kleine Dreifaltigkeit nach dem Zeugnis des Markus-Evangeliums. Drei Frauen sind es, die dort an das Grab kommen. Auch wieder Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome. Und auch nach dem Zeugnis des Johannes-Evangeliums ist es wiederum eine kleine Dreifaltigkeit, die sich am Grab des Herrn versammelt. Maria Magdalena, die Simon Petrus und Johannes ans leere Grab ruft und sie gleichsam in ihren Dienst hineinfordert. Die Kirche auf Erden ist immer ein Abbild der Kirche des Himmels, ein Abbild auch des dreifaltigen Lebens. Und auch in dem Moment, wo Maria Magdalena alleine am Grab ist, vertritt sie die bräutliche Kirche, die hineilt, um ihren Bräutigam zu sehen, um ihm in seinem Leib auch begegnen zu können. Umso erstaunlicher ist es doch, gerade wenn wir von der bräutlichen Kirche reden, umso erstaunlicher oder auch fraglicher, wo wir uns wundern können darüber, ist es, dass Maria, die Mutter Jesu, nicht am Grab ist. Und dass in keinem der Evangelien etwas berichtet ist von einer Erscheinung des auferstandenen Herrn bei Maria, seiner Mutter. Zunächst einmal würde ich sagen, wenn es so eine Begegnung gegeben hat, was ich annehme und glaube, wenn es so eine Begegnung gegeben hat, dann ist sie so etwas Heiliges, so etwas Unbeschreibliches gewesen, dass keiner der Evangelisten sich gewagt hätte, das in Worte zu kleiden. Hier sprechen nicht mehr Worte. Bei dieser Begegnung zwischen dem auferstandenen Herrn und seiner Mutter sind nicht mehr äußere Worte maßgebend, sondern hier trifft das zu, was einmal der heilige Augustinus in die Formel gekleidet hat, cor ad cor loquitur, das Herz spricht zum Herzen. Aber ich würde sagen, es gibt noch einen zweiten Grund, warum Maria nirgends in den Evangelien auftaucht als diejenige, der Auferstandene begegnet. Maria tritt nach dem Ereignis des Kreuzes zunächst einmal in die Verborgenheit zurück. Kein Mensch kann sich ihre Erschütterung vorstellen, die sie hatte am Fuße des Kreuzes. Kein Mensch kann sich vorstellen, wie sie innerlich erzittert und erbebt ist bei dem, was dort geschehen ist. So sehr ist sie erbebt, dass es sie an den Rand ihres Lebens gebracht hat. Das Einzige, was sie noch am Leben erhalten hat, war die Kraft ihres Glaubens und ihrer unerschütterlichen Liebe zu Christus. Nun tritt sie in die Verborgenheit. Unser Leben, so haben wir es vom heiligen Paulus gehört, ist mit Christus verborgen in Gott. Da, wo Christus in die Verborgenheit des Vaters eintritt, sich gleichsam aus der irdischen Sichtbarkeit in den Himmel zurückzieht, da tritt auch Maria wieder in die Verborgenheit zurück. Ähnlich wie sie schon nach der Geburt in die Verborgenheit zurückgetreten ist und kaum mehr im öffentlichen Wirken, außer bei der Hochzeit zu Kana, sonst kaum von ihrem öffentlichen, während dem öffentlichen Wirken Jesu die Rede ist. Sie taucht dann noch einmal auf, unerlässlich ist sie dann wieder am Pfingsten, wo sie im Herzen der Jünger wiederum die Gabe des Heiligen Geistes erfleht, weil sie die Braut auch, nicht nur des geopferten Lammes, sondern auch die Braut des Heiligen Geistes ist. Und ich würde sagen, es gibt noch einen weiteren Grund, warum Maria gleichsam in den Hintergrund tritt. Jetzt überlässt sie jemand anderem die Stelle, die sie inne hatte bei der Geburt Christi. Jetzt tritt sie in den Hintergrund. Heute feiern wir ja den 90. Geburtstag von Papst Benedikt. Und er ist in den Hintergrund getreten und hat einem anderen seine Stelle überlassen. Aber im Hintergrund wirkt er, das war immer seine Absicht, verborgen, betend, gleichsam sein Herz schlägt immer noch für die Kirche. Und nicht anders war es bei Maria nach der Auferstehung des Herrn. Sie tritt in den Hintergrund und jetzt tritt Maria Magdalena in den Vordergrund. Sie, die die Sünderin war, die jetzt zur einzigartig Erwählten wird, der Christus als der Ersten der Apostel noch vor den Aposteln erscheint. Sie als diejenige, die in einzigartiger Weise den erlösten und den befreiten Menschen vergegenwärtigt. Es ist fast so, als würde gleichsam Maria zurücktreten und ihr die Rolle überlassen. Jetzt erfährt sie, wie einst Maria bei der Verkündigung des Herrn durch den Engel erfahren hat, dass sie Mutter des Herrn werden soll, dass sie den Sohn des Allerhöchsten gebären soll. Jetzt erfährt Maria Magdalena als Erste, dass Christus auferstanden ist und dass sie dem Auferstehungsleib Christi begegnen darf. Und es ist eine tiefe Parallelität zwischen der Verkündigung des Herrn in Nazareth, wie wir es hinten im Deckengemälde haben, zwischen der Verkündigung des Herrn in Nazareth und der Verkündigung des Auferstandenen. Beide Male sind es Engel, die die frohe Botschaft bringen. Und bei der Verkündigung Nazareth grüßt der Engel Maria mit dem Wort Chaire. Das erste Wort, das er zu ihr spricht, ist Chaire auf Griechisch. Das heißt, freue dich. Und das erste Wort nach dem Zeugnis des Matthäusevangeliums, das wir in dieser Nacht gehört haben, was Jesus selber als der Auferstandene zu den Frauen spricht, ist Chairete. Nicht mehr in der Einzahl, freue dich, sondern jetzt in der Mehrzahl, freut euch. Und genauso wie Maria zu innerst erbebt bei der Botschaft des Engels, genauso erzittern und erbeben die Frauen bei der Begegnung mit dem Auferstandenen. Sie waren voll Furcht und großer Freude. Und so wie es bei der Verkündigung in Nazareth heißt, dass Maria vom Geist überschattet wurde, so heißt es am Abend des Ostertages, dass der Auferstandene in ihre Mitte trat und die Jünger anhauchte und zu ihnen sprach: Empfangt den Heiligen Geist. Und diese Begegnung mit dem auferstandenen Herrn wird vorbereitet. Der Mensch muss innerlich auf einer Hab-Acht-Stellung stehen, in einer inneren Disposition sein, dass der Herr ihm begegnen kann. Es ist ja auffällig, dass immer wieder die Menschen kommen, die Menschen zunächst einmal Maria Magdalena, dann aber auch die Jünger Jesus suchen müssen. Er hätte sich ja gleich ihnen offenbaren können, ihnen den Weg, ihnen die Sorge, in die Not, in den Aufbruch ersparen können. Die Frauen machen sich ja noch Sorgen darüber, wer denn den Stein vom Grab wegrollt. Er hätte ihnen schon vorher, nein, sie müssen ihn suchen. Und gerade in diesem Suchen treten sie ein in die Bewegung, zunächst einmal in die Bewegung Jesu. Auch Jesus am Karfreitag tritt in eine tiefe Nacht. Er muss gleichsam in die Dunkelheit hinabsteigen. Wie es Adrian von Speyer mal sagte, den Vater dort suchen, wo er sicher nicht zu finden ist. Und genau so suchen sie jetzt Christus, die neue, die werdende Kirche sucht Christus im leeren Grab,
in der Nacht des Todes, wo er nicht zu finden ist, sondern er ist derjenige, der lebendig ist und der auferstanden ist. Maria Magdalena hat schon ein ganz tiefes Gespür für das Geheimnis der Kirche. Sie weiß schon in ihrem Herzen, dass sie Christus nicht für sich allein haben kann, dass der Leib Christi im Abendmahlsaal den Jüngern anvertraut wurde und dass sie sich jetzt darum kümmern müssen, wo dieser Leib Christi ist. Um seinen Leib geht es, seinen Leib suchen sie am leeren Grab. Um seinen Leib geht es auch den beiden Engeln. Der eine sitzt ja am Kopf und der andere am Fuß, dort, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Die Kirche versammelt sich immer, bis heute in der Eucharistie, immer um den Leib Christi. Es geht ihr um den Leib zu suchen und den Leib zu finden. Und sie ruft die Jünger, sie fordert sie ein in ihren Dienst, da wo sie gleichsam schlafen, da wo sie noch wie verstört sind in ihrer Nacht und ihrer Dunkelheit. Sie fordert sie ein, dass sie kommen und dass sie sich um den Leib Christi kümmern. Und warum ist dieses Suchen immer notwendig? Warum ist es notwendig? Ähnlich gibt es ja so ein Suchen im Leben der Gottesmutter, auch wieder eine Parallele zum irdischen Leben Jesu, wo sie Jesus sucht in der Verborgenheit des Tempels und wo Jesus dann seine Mutter und seinen Vater Maria und Josef hinweist und sagt: Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Wo er sie gleichsam durch sich hindurch zum Vater führen will. Und genau so tut es wieder Jesus nach der Auferstehung, wo er die Jünger, wo er hier Maria Magdalena sagt: Geh zu meinen Jüngern, geh zu meinen Brüdern, sagt er, und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Warum ist dieses Suchen immer wieder notwendig? Vielleicht können wir es ein wenig erahnen, wenn wir den schönen Brauch bedenken, dass wir oft den Kindern das Osternest verstecken. Sie müssen es suchen. Sie müssen sich diese Mühe machen, dass sie es finden dürfen. Wir könnten es ihnen ja auch direkt geben, aber dann ist die ganze Freude dahin. Dann ist die Freude nicht mehr so groß. Christus will uns nicht einfach zu passiven Empfängern machen, sondern zu Mitwirkern am Heil der ganzen Menschheit. Wir müssen aufbrechen und ihm entgegengehen, sonst kann er uns nicht begegnen. Und dieser Aufbruch ist von jedem Einzelnen verlangt. Nur so kann sich Christus als der Auferstandene mitteilen und uns in dieses Licht hineinnehmen, in dem er selber ist. Die Kirche ist Leib Christi und deshalb bekommt sie am Osterfest immer neue Kraft und neue Gnade. Diese Ostertage beinhalten viel mehr Gnade, als wir ahnen und als wir jemals ausschöpfen können. Sie möchten eine neue Belebung der Christenheit bewirken. Sie möchten neue Hoffnung schenken und den frohen Glauben, dass Christus auch als der Auferstandene in der Mitte seiner Kirche gegenwärtig ist.